SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Jonathan Hadem, schönen guten Morgen. US-Präsident Trump hat neue Zölle auf Importe aus 60 Ländern verhängt. Betroffen sind auch Produkte aus der EU. Es geht um Aufschläge von 10 bis 12,5%. Die Regierung begründet sie damit, dass die betreffenden Länder nicht genügend gegen Zwangsarbeit vorgingen. Aus Washington, Carsten Kühntop.
In der EU tritt im Dezember kommenden Jahres ein Verbot von Waren in Kraft, die mit Zwangsarbeit hergestellt wurden. Wie es scheint, hält Washington das nicht für ausreichend. Die neuen Zölle folgen denen, die heute früh nach 150 Tagen automatisch ausgelaufen waren. Kritiker halten das Argument, Washington wolle verstärkt gegen Zwangsarbeit vorgehen, für vorgeschoben. Vielmehr suche Trump nach immer neuen Wegen, um die US-Wirtschaft vor weltweiten Wettbewerbern zu schützen.
Frankreich bittet wegen der schweren Waldbrände im Land andere EU-Staaten um Hilfe. Präsident Macron hat in der Nacht mitgeteilt, er habe beantragt, dass der Zivilschutzmechanismus der EU ausgelöst wird. Damit werde man schnell Unterstützung für die Brandbekämpfung aus der Luft bekommen. Er rechnet mit Löschflugzeugen und Schwerlasthubschraubern aus Kroatien, Tschechien und der Slowakei. Aktuell kämpft die Feuerwehr an der Atlantikküste und in Südfrankreich gegen mehrere Großbrände. Tausende Menschen sind bereits evakuiert worden. In Spanien hat die Regierung wegen der Waldbrände für zwei Regionen den sogenannten Notstand nationaler Tragweite ausgerufen. Das Innenministerium hat in der Nacht mitgeteilt, das gelte für die Hauptstadtregion und die nahe Provinz Avila. Rings um Madrid haben bisher 10.000 Menschen ihre Häuser verlassen müssen. Mit dem ausgerufenen Notstand kann der Staat mehr Mittel für den Kampf gegen die Flammen ausgeben. Außerdem leitet dann eine militärische Kriseneinheit die Einsätze. Bundeskanzler Merz hat offenbar weitere Personalentscheidungen getroffen. Laut Medienberichten soll die bisherige Schatzmeisterin der CDU, Franziska Hoppermann, neue Generalsekretärin werden. Schon am Mittwoch war bekannt geworden, dass der bisherige Kanzleramtsminister Frei künftig der Unionsfraktion vorsitzen soll. Aus Berlin, Markus Sambale.
Die Schlüsselstelle im Kanzleramt soll dafür Nina Warken übernehmen, derzeit Gesundheitsministerin. Auf sie hält Merz große Stücke. Das machte er vor kurzem bei der Vorstellung der von Warken vorangetriebenen Krankenhausreform deutlich. Für einen anderen Merz-Vertrauten eröffnet sich jetzt die Chance, doch noch Minister zu werden. Und zwar im Gesundheitsressort für Carsten Linnemann. Offiziell will der Bundeskanzler seine Personalentscheidungen heute bekannt geben.
Das neue Gewaltschutzgesetz tritt in Deutschland erst 3 Monate später in Kraft als geplant. Zu den Maßnahmen, die vor häuslicher Gewalt schützen sollen, gehört auch die elektronische Fußfessel, die allerdings nur befristet eingesetzt werden darf. Klaus Reginek.
Eigentlich sollte das Gesetz zum 1. April 2027 in Kraft treten. Jetzt wird es der 1. Juli, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ein Grund dafür sind die nötigen Vorbereitungen für die elektronische Fußfessel. Elektronische Fußfesseln überwachen den Aufenthaltsort von Gewalttätern und schlagen Alarm, wenn sich diese etwa der Wohnung eines Opfers nähern. Künftig können Betroffene von häuslicher Gewalt aber auch ein Warngerät bekommen, das ihnen überall anzeigt, wenn sich der Täter unerlaubt nähert. Das Vorbild stammt aus Spanien.
Die baden-württembergische Heimatministerin Gentkes hat angekündigt, Vereine und Ehrenamtliche zu unterstützen. Das hat die CDU-Politikerin in der SWR-Sendung zur Sache Baden-Württemberg gesagt. Auch eine neue Heimatkampagne ist demnach geplant. Aus unserer Redaktion Landespolitik, Iris Volk.
Gentkes will künftig vor allem Vereinen und Ehrenamtlichen vor Ort das Leben leichter machen. Mit Beratung und auch mit Geldmitteln. Häufig helfe wenig schon ganz viel. Die Menschen bräuchten einfach Unterstützung und Freiräume. Zusätzlich soll eine neue Kampagne helfen, das Thema Heimat zu entstauben. Gentkes kündigte an, sie wolle damit deutlich machen, dass Heimat allen gehöre. Die Ministerin stellte klar, sie wolle nicht zulassen, dass Heimat von einzelnen politischen Richtungen vereinnahmt werde.
Das Niedrigwasser auf dem Rhein macht auch der Schifffahrt an der Mosel zu schaffen. Nach Angaben des Geschäftsführers des Trierer Hafens können Frachtschiffe derzeit nicht voll beladen werden. Sebastian Grauer berichtet.
Das Niedrigwasser komme in diesem Jahr ungewöhnlich früh, schon im Juli, statt wie oft erst später im Sommer. Hält die Situation länger an, könnten mehr Waren auf die Schiene oder die Straße verlagert werden, erklärt der Geschäftsführer. Das könne dazu führen, dass Kunden dauerhaft abspringen und nicht mehr auf den Transport per Schiff zurückkehren, was insbesondere die Umschlagbetriebe treffe. Die Industrie- und Handelskammer Trier fordert deshalb, die geplante Vertiefung und Verbesserung der Fahrrinne auf dem Mittelrhein schneller umzusetzen. Dadurch sollen Schiffe auch bei niedrigem Wasserstand mehr Ladung transportieren können.
Die Schäden im Asphalt der neuen Ludwigshafener Hochstraße Süd sind möglicherweise auf einen ungeeigneten Straßenbelag zurückzuführen. Die Asphaltmischung ist nicht auf extreme Hitze ausgelegt. Das hat ein Experte der Uni Wuppertal dem SWR gesagt. Die vor kurzem wiedereröffnete Hochstraße hat Wellen im Belag. SWR-Reporter Leon Vucemilovic.
Hätte die Stadt Ludwigshafen die Hochstraße erst im Herbst freigegeben, wenn es kühler ist, wäre das Problem aber nicht zwangsläufig aus der Welt gewesen, schätzt der Experte ein. Bis sich der Asphalt gesetzt hat, dauere es Jahre. Im nächsten Hochsommer hätte das gleiche Problem gedroht. Stattdessen hätten sich der Bauherr, also die Stadt Ludwigshafen, und die Baufirma für eine andere Asphaltsorte entscheiden müssen, so Professor Sivapatam. Beide Seiten hätten das versäumt. Die Stadt Ludwigshafen will jetzt prüfen, ob durch die Verformungen auf der Hochstraßenoberfläche Toleranzwerte überschritten sind und die Straße direkt wieder saniert werden muss.
Die Bundesgartenschau 2039 soll nach Reutlingen kommen. Der Gemeinderat hat einer Bewerbung zugestimmt. Mit dabei sind auch 5 Nachbargemeinden. Harry Röhrle mit Details.
Klarer hätte die Abstimmung nicht sein können. Alle Fraktionen des Reutlinger Gemeinderats wollen eine Bewerbung für die Bundesgartenschau 2039. Auch die anderen beteiligten Gemeinden, Fullingen, Liechtenstein, Kirchentalinsfurt, Ehningen und Wannweil, haben dafür gestimmt. Die Deutsche Bundesgartenschau-Gesellschaft hat ein Exklusivrecht für eine Bewerbung eingeräumt. Das heißt, keine weitere Kommune ist beim Vergabeverfahren dabei. Im kommenden Jahr wird die Buga-Gesellschaft Reutlingen besuchen. Fällt die Prüfung positiv aus, dann ist die Bundesgartenschau in Reutlingen so gut wie sicher.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute scheint bei allen wieder deutlich öfter die Sonne. Wolken gibt's kaum und wenn, dann erst noch im Westerwald. Maximal 22 Grad werden es in Hillesheim, in Montabaur und in Adenau. Und bis zu 30 Grad gibt's heute in Endingen, in Rust und auch in Sasbach.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Hitze und Trockenheit machen auch unseren Wäldern zu schaffen und sie werden dadurch anfälliger für Waldbrände. Die flächenmäßig größten Feuer gab es in den vergangenen Jahren in Brandenburg. Das ist zwar noch nicht so heftig wie jetzt gerade in Frankreich und in Spanien, aber dort ist es zum einen im Sommer besonders trocken und zum anderen gibt es dort besonders große Waldflächen. Also auch hier liegt viel Potenzial. In unserer Serie in SWR aktuell beschäftigen wir uns diese Woche mit der Frage, wie man Waldbrände bekämpfen, aber auch, wie man sie von vornherein verhindern kann. Alexander Held ist Feuerökologe am Europäischen Forstinstitut und engagiert sich in der Waldbrand- und Klimaresilienzinitiative. Herr Held, in Brandenburg gibt es riesige Kiefernwälder, oft auf sandigem, trockenem Boden. Ist das sozusagen der Albtraum jedes Feuerökologen?
Ja, das ist tatsächlich eine sehr ungünstige Kombination, die im sogenannten Feuerdreieck eben die Faktoren Wetter und Auswirkungen des Klimawandels dann noch verstärkt oder gar multipliziert, weil wir dazu beitragen, durch die Zusammensetzung der Wälder plus des Naturraums, also trockener Boden, wenig Wasserspeicherkapazität, dass wir tatsächlich das Feuerrisiko damit verdoppeln, verdreifachen.
Ja. Jetzt sind die Wälder in Brandenburg natürlich anders als die im Schwarzwald. Also in Brandenburg gibt es sehr viel Monokultur, im Schwarzwald gibt es da ja zumindest noch ein bisschen mehr Mix. Spielt das auch eine Rolle, dass es in Brandenburg einfach häufiger und dann heftiger brennt?
Das hat einen ganz entscheidenden Einfluss darauf, in welcher Umgebung eine Zündquelle Nahrung findet. Und da ist natürlich der brennbare Kiefernwald im Zweifelsfall eben am Boden noch mit Gras und Heide bewachsen. Also alles sehr feines, trockenes, leicht brennbares Material. Schlechter aufgestellt als ein gemischter Wald. Und da schauen wir jetzt, wenn wir zurückgucken nach Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz, da sind die Wälder oftmals eben mit einem hohen Anteil an Laubholz. Da herrscht ein anderes Mikroklima. Also ganz abgesehen davon, dass es natürlich andere klimatische Verhältnisse sind, andere Böden. Aber das, was auf diesem Boden wächst, sorgt für ein Waldinnenklima und das kauft uns Zeit durch höhere Luftfeuchtigkeit, niedrige Temperaturen und dadurch ist es nicht so brennbar wie jetzt der reine Kiefernwald in Brandenburg.
Was kann man denn in solchen Wäldern zur Prävention tun? Also reicht es da, Schneisen zu schlagen, damit sich die Brände nicht so leicht ausbreiten können?
Ja, ganz klar nein. Also eine Schneise muss man sehr genau planen und überlegen. Deswegen sprechen wir lieber von Waldbrandschutzstreifen oder Pufferzonen, denn die klassische Schneise, die wir uns vorstellen, also 30, 40 Meter breit und vegetationsfrei, Da laden wir ja die Sonne ein, da laden wir den Wind ein und sorgen eigentlich für sehr brennbare Bedingungen. Und es gibt Stimmen, die nennen diese Brandschutzstreifen mit etwas Augenzwinkern Brandbeschleunigungsstreifen. Also wir können durch kurzfristige Maßnahmen technischer Art Brandlast reduzieren, im Idealfall links und rechts von Waldwegen. Dann können wir für eine Brennmaterialsituation sorgen, in der Feuer zwar brennen kann, aber sehr moderat. Und dann können wir die Funktion eines Waldweges eben aufwerten und dann wird es zu einem Waldbrandschutzweg. Und dann kommen wir vom kurzfristig Technischen eben ins langfristig Konzeptionelle und da müssen wir uns mit hoher Intensität dem Waldumbau widmen, damit wir hinkommen auf zu einem flächigen, gesunden, naturnahen Wald. Und dann kaufen wir uns sehr viel Zeit ein, bevor die Biomasse, bevor der Wald von Biomasse umkippt zu verfügbarem Brennmaterial für ein Feuer.
Sie sprechen jetzt schon an, das ist eher die langfristige Idee. Können Sie das nochmal ein bisschen konkreter machen? Welche Bäume sollte man denn zum Beispiel pflanzen, um Wälder klima- und feuerresistent zu machen? Und welche Möglichkeiten gibt es darüber hinaus noch?
Ja, also die Frage nach der, welche Baumart muss ich denn pflanzen, vereinfacht die Komplexität etwas. Also es geht immer um das System Wald. Es geht nie um die einzelne Baumart, sondern es geht immer darum, welche verschiedenen Baumarten funktionieren wie zusammen in einem System und welche Systemeigenschaften beeinflussen diese Baumarten. Und das ist sehr standortabhängig, egal ob wir jetzt in Brandenburg auf Sand sind oder auf Granit oder auf sehr humusreichen Böden. Wir müssen immer sehen, dass ein Wald als gesamtes System funktioniert im Sinne eines ganzheitlichen Vergleichs gerne mit einem Immunsystem. Also je komplexer unsere Darmflora ist, desto gesünder ist der Mensch. Und so sieht es im Wald auch aus. Und da müssen wir darauf hinarbeiten, dass wir alle Elemente, die zu einem Wald gehören, und das sind eben nicht nur Bäume, das sind bis hin zu Mikrolebewesen im Boden und Pilze und Insekten und so weiter, gut und gesund zusammenwirken können. Und dann kommen wir zu einem Wald, der tatsächlich zukunftsfähig ist.
Der Feuerökologe Alexander Held war das. Mehr Waldbrände durch Klimawandel, Gefahren und Strategien. Unsere Serie diese Woche können Sie auch nochmal in einem SWR aktuell Kontext zusammengefasst nachhören. Zu finden auf swraktuell.de und in ARD Sounds.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Ob marode Bahngleise und Straßen oder auch in die Jahre gekommene Ausrüstung bei der Bundeswehr, es ist eine Mammutaufgabe für die Bundesregierung, unser Land zu modernisieren und zu sanieren. Die Journalisten schauen der Politik dabei kritisch auf die Finger. Doch jetzt ist die Hauptstadtpresse selbst zum Sanierungsfall geworden, meint Andreas Fischer aus unserem Hauptstadtstudio.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Normalerweise treffen sich Hauptstadtjournalisten, Politiker und Regierungssprecher zu Pressekonferenzen gerne in einem schicken, luftigen Saal, im Haus der Bundespressekonferenz direkt an der Spree. Aus dem Fernsehen kennen Sie bestimmt die große blaue Wand, vor der die Regierungssprecher und ab und zu auch der Kanzler und seine Minister dann sitzen, an einem langen Tisch aus hellem Holz. Doch seit dieser Woche ist das anders. Der Raum ist plötzlich viel kleiner. Eine blaue Wand gibt's zwar noch, aber der Tisch sieht ein bisschen so aus, als hätte man ihn aus dem Resteverkauf für Büromöbel zusammengestückelt und vorne ein paar graue Pinnwände dran gestellt. Wer jetzt glaubt, die Hauptstadtpresse will die Regierung damit einfach mal auf den Boden der Realität holen, so einfach ist es dann doch nicht. Von einem gehobenen Notquartier ist in Berlin die Rede. Denn im großen Saal der Bundespressekonferenz hat der Teppichboden seine besten Zeiten hinter sich. Viele politische und journalistische Schwergewichte haben ihn über die Jahre abgewetzt. Jetzt muss er ausgetauscht werden. Eins wissen Politiker und Presse, Sanierungen sind aufwendig und können dauern. Immerhin hat Regierungssprecher Stefan Cornelius diese Woche schon einen Vorteil der Notunterkunft bemerkt. So nah waren wir uns noch nie, meinte er scherzhaft, denn jetzt sitzen alle ziemlich eng zusammen. Doch dann haben Cornelius und seine Kollegen auch gleich bewiesen, auch auf engstem Raum können sie unbequemen Fragen sehr weit ausweichen.
Gedanken von unserem Berlin-Korrespondenten Andreas Fischer. Am Wochenende steuert der Christopher Street Day in Stuttgart mit Demonstrationen und Hockitze seinem Höhepunkt entgegen. Die Hockitze beginnt diesmal sogar schon heute am Freitag, einen Tag früher. Julia Georgi weiß, warum das so ist.
In diesem Jahr dauert die Hockitze der Stuttgart Pride 3 Tage, weil der CSD-Verein 25-jähriges Bestehen feiert. Auf der Bühne auf dem Marktplatz gibt es Musik von lokalen und internationalen Künstlerinnen und Künstlern sowie Showprogramm. Jeden Tag gibt es Drag-Shows und am Samstag und Sonntag werden jeweils Ausschnitte aus den Stuttgarter Musicals Die Eiskönigin und Julia aufgeführt. Und auf dem Schillerplatz gibt es DJ-Klänge und Party. Zwischendrin präsentieren sich wie immer bei der Pride Vereine und Verbände der queeren Community auf der Infomeile. Sonntag gibt es zudem eine Spielstraße für Kinder. Für Familien ist also auch etwas geboten.
Schauen wir noch auf den Sport. Da gibt's heute einen sehr wichtigen Termin. Der Deutsche Fußballbund hat für den späten Vormittag zu einer Pressekonferenz in seinem Quartier in Frankfurt eingeladen. Es wird erwartet, dass dort Jürgen Klopp als neuer Bundestrainer offiziell vorgestellt wird, nachdem die DFB-Gremien seiner Berufung zugestimmt haben. Aus Frankfurt, Tim Borgmeier.
Dem Vernehmen nach findet die notwendige Sitzung von Aufsichtsrat und Gesellschaftern der DFB GmbH erst heute Morgen statt. Weil das finale Go am Ende aber nur eine Formalie ist, alle beim DFB wollen Klopp als Bundestrainer, steht mehr oder weniger fest, dass der neue DFB-Elf-Chef dann auch um 11 Uhr auf dem Pressekonferenzpodium in der Zentrale des Verbandes sitzen wird. Erwartet wird dann nicht weniger als eine Art Rede zur Lage der Fußballnation. Was muss sich ändern, damit die Nationalmannschaft wieder zumindest erweiterte Weltspitze ist? DFB Wunschkandidat Jürgen Klopp wird direkt mit seinem ersten öffentlichen Auftritt als neuer Bundestrainer liefern müssen.
Die Tour de France ist nicht mehr der ganz große mediale Magnet wie noch vor 10 Jahren. Aber wenn Sie bei dieser Tour irgendwann mal zuschauen wollen, dann machen Sie es am besten heute. Denn heute müssen die Fahrer der Tour die legendären 21 Kehren von Alpe d'Huez hinaufstrampeln. Der schmale Weg ist jedes Mal gesäumt von Tausenden von Fans der Tour, die Fahrer anfeuern und einen Höllenlärm machen. Und das ist für alle Beteiligten ein echtes Erlebnis.
Klar, Alpe d'Huez ist einfach, der Radsportberg.
Für uns ist natürlich auch ein wahnsinnig ikonischer Anstieg.
Alpe d'Huez ist der berühmteste Berg im Radsport. Das ist natürlich was ganz Cooles.
Macht extrem viel Spaß, dort hochzufahren mit den ganzen Fans.
Und jetzt ist hier die Hölle los. Was für ein Spalier der Hunderttausende.
Ich habe sicherlich etwas Angst und Wammel. Und andererseits bin ich auch unfassbar aufgeregt.
Das ist mein erstes Mal Alpe d'Huez. Ich freue mich da schon riesig drauf. Weniger auf das Leiden, aber mehr auf die Stimmung.
Man freut sich natürlich auf Alpe d'Huez, auf die Stimmung und auf die Atmosphäre, aber schon ziemlich viele Schmerzen, die auf uns zukommen, denke ich.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.